ganz früh, so früh wie möglich bei Multiplikatorinnen in der Elementarpädagogik, in der Volksschule, in der Unterstufe über die Multiplikatorinnen Lebenskompetenzen zu schulen. Das sind eben solche Dinge wie Selbstwert, Konfliktfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, dass ich Nein sagen kann, dass ich Genuss erleben kann. All diese Dinge, das versuchen wir eben so zu fördern und zu stärken, dass man sagt, wenn man da gut aufgestellt ist, dann werden einem vielleicht widrige Umstände im Leben begegnen oder Krisen oder es wird was nicht so fein sein, aber dann kann ich dem einfach besser begegnen. Also das ist so ein Ansatz der Suchtprävention.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Heute spreche ich mit Lisa Wessely von Dialog Individuelle Suchthilfe Wien über Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Wie spreche ich mit meinen Kindern über Alkohol? Was gibt es für mich als Eltern zu beachten? Was kann Schule leisten? Und noch viel, viel mehr. Der Dialog Individuelle Suchthilfe ist seit rund 45 Jahren in der Beratung, Behandlung und Betreuung suchtkranker Personen und deren Angehörigen tätig. Der Dialog hat 3 Ambulatorien in Wien, wo Menschen mit Suchterkrankungen behandelt und betreut werden und ist auch in Justizanstalten unterwegs. Diese tolle soziale Einrichtung legt auch einen besonderen Schwerpunkt auf Suchtprävention und Früherkennung. Im Bereich der Prävention wird praktisches Wissen mit fundiertem theoretischem Wissen verbunden. Damit erreicht der Dialog fast 10.000 Menschen pro Jahr, vorrangig an Schulen und in Unternehmen. Wahnsinnig toll ist das und bitte übrigens entschuldigt meine Stimme, weil ich bin etwas krank. Falls ihr für diese wahnsinnig tolle soziale Einrichtung Lust habt zu spenden, ihr findet den Link zum Spendenformular hier unten in den Shownotes, genauso natürlich wie zur Website und zum Instagram. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge.
Hi Lisa, herzlich willkommen im Podcast. Wie schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, super cool. Sag mal, was ist denn deine Position in eurer sozialen Einrichtung?
Genau, ich leite im Dialog den Standort für Suchtprävention und Früherkennung.
Okay.
Und vom Grundberuf bin ich Psychologin.
Okay. Was genau bedeutet Suchtprävention eigentlich?
Also Suchtprävention würde jetzt eigentlich bedeuten, dass würde alle Maßnahmen inkludieren, die man machen kann, um eben Sucht zu verhindern. Mhm. Und es geht nicht immer nur um Suchtverhinderung, sondern es geht auch darum, zum Beispiel das Einstiegsalter in den Konsum zu verzögern oder einen gesünderen Konsum zu erzeugen oder Folgeschäden präventiv quasi zu vermeiden. Das sind alles so suchtpräventive Maßnahmen und das ist da alles inkludiert.
Okay, und in welchem Alter beginnen Kinder oder Jugendliche so statistisch gesehen am häufigsten derzeit mit Alkohol? Also geht es bei eurer Einrichtung eigentlich hauptsächlich um Alkohol oder auch andere Substanzen?
Also eigentlich der Dialog ist ja eine Suchthilfeeinrichtung. Mhm. In der Betreuung arbeiten wir mit Klientinnen eher, die illegale Substanzen konsumieren oder eine Alkoholabhängigkeit haben. Und wir haben ein paar Plätze auch für Personen mit einer digitalen Medienabhängigkeit. Ah, okay. Und in der Prävention ist es eigentlich alles. Ja. Also wir arbeiten weniger jetzt ganz spezifisch zu einzelnen Substanzen, sondern insgesamt zur Suchtvorbeugung. Und das ist bei Jugendlichen, wenn man das nimmt, das ist halt immer Alkohol, illegale Substanzen. Mhm. Aber digitale Medien ist auch immer ein Thema. Ja. Spielsucht, also diese Dinge gehören in der Prävention eigentlich alle zusammen.
Ja, nehmen die Sucht der digitalen Medien eigentlich zu?
Ja, aktuell ist es ein sehr großes Thema in den Medien. Und wir sehen, dass das schon ein großes Thema ist. Ne? Es ist einfach, in den letzten Jahren hat sich das etabliert. Jetzt gibt es halt viele Jugendliche, die schon mit dem Handy aufgewachsen sind. Ja. Und wir sehen schon Jugendliche, die da ein Problem entwickeln. Und natürlich gibt es auch welche, die wirklich eine Sucht entwickeln. Mhm. Aber da muss man schon eigentlich sehr scharf abgrenzen. Geht es wirklich um eine Suchterkrankung, die bestimmten Kriterien entspricht und bestimmte Auffälligkeiten hat, oder hat jemand einfach auch mal eine Phase mit einem übermäßigen Handykonsum, der für die Eltern nervig ist oder ja einen vielleicht auch selber stört, da muss man schon sehr klar differenzieren. Aber es ist sicher ein Thema, das sehr groß ist und genau, wo man jetzt, glaube ich, gerade gesellschaftlich, politisch auch versucht, Dinge zu regeln, und das wird auch notwendig sein.
Ab wann spricht man von einer Sucht? Also wann ist ein Verhalten eine Sucht, vielleicht in Bezug auf Alkohol?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das werde ich sehr oft auch gefragt in Veranstaltungen. Ja. Wie viel Bier darf ich trinken? Ab wann bin ich jetzt alkoholkrank? Und da gibt es eh ganz klare Kriterien. Die Menge ist es eigentlich gar nicht unbedingt, aber meistens die Dosissteigerung. Das heißt, ich brauche immer mehr von der Substanz oder dem Verhalten, damit ich die Wirkung habe, die ich eigentlich haben wollte. Dann gibt es auch eine Entzugssymptomatik. Die wenigsten Substanzen machen ja körperlich abhängig, aber eine psychische Entzugssymptomatik gibt's bei allen Substanzen und auch bei manchen eine sehr starke, auch teilweise gefährliche körperliche Entzugssymptomatik. Mhm. Und dann gibt's die anderen Kriterien, die eher die psychische Abhängigkeit betreffen, also diesen sehr, sehr großen Drang zu konsumieren, einen Kontrollverlust, das heißt, ich kann eigentlich selber nicht mehr entscheiden, möchte ich jetzt Alkohol, weil du nach Alkohol gefragt hast, möchte ich Alkohol konsumieren oder nicht, sondern ich muss es eigentlich machen. Und der Konsum, so heißt das in den Kriterien, und ich finde es eigentlich ganz gut formuliert, weil es sind nicht die Folgeschäden, die da sind, nicht wenn ich, keine Ahnung, eine Leberzirrhose habe, dann bin ich Alkoholiker, sondern in den Kriterien heißt es Konsum trotz schädlicher Folgen. Ne? Also die Leute wissen ja, dass sie soziale, gesundheitliche etc. Folgen haben, und trotzdem können sie den Konsum nicht stoppen. Und das Letzte, was ich eigentlich am wichtigsten finde, ist dieses, wenn man bemerkt, dass dem Konsum Vorrang gegeben wird vor allen anderen Interessen und Verpflichtungen. Und da merkt man es eigentlich ganz, ganz gut. Ne? Ja. Das kann man auch, da braucht man jetzt keine Fachausbildung haben, wenn man sieht, dass Sozialkontakte vernachlässigt werden, dass man am Arbeitsplatz oder in der Schule die Leistung nachlässt, dass man sich für nichts mehr interessiert, dass sich alles nur um das dreht. Daran kann man es eigentlich gut merken. Und das geht von dem Punkt, dass wir sagen, okay, bei digitalen Medien sind das dann Jugendliche, die nicht mehr aus dem Zimmer rausgehen, so platt gesagt. Wir haben auch Klienten und Klientinnen, wo das so weit geht, dass sie sich einfach nicht mehr gut um ihre Kinder kümmern können. Und die sind jetzt nicht per se schlechte Eltern oder schlechte Menschen, sondern die Sucht ist dann einfach so groß, dass das einfach auch vernachlässigt wird.
Ja, danke. Welche Substanz macht euch zurzeit so die größten Sorgen beim Dialog?
Ja, auch eine gute Frage.
Ja.
Was macht uns die größten Sorgen? Also ich glaube, das, wo es am meisten Veränderung vielleicht gibt, ich weiß nicht, ob man Sorge sagen kann, aber wo wir schon merken, dass der Konsum wirklich doch zunimmt, ist Kokain.
Ach, wirklich?
Weil sie immer mehr von immer mehr Personen konsumiert wird. Und das heißt natürlich auch immer, dass es mehr Leute gibt, die ein Problem damit entwickeln. Oder auch, wir arbeiten ja auch viel mit Angehörigen, die wegen der Thematik kommen. Da würde ich jetzt schon sagen, da sieht man, dass das mehr wird. Ob man sich jetzt wirklich Sorgen macht, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt sagen. Und sonst sind es wirklich eigentlich die klassischen Dinge. Alkohol, bei uns in der Einrichtung auch viel Opiate natürlich. Cannabis ist einfach auch ziemlich potent mittlerweile, und sehen wir auch Personen, die wirklich Schwierigkeiten entwickeln, vielleicht aufzuhören, oder wo es auch psychische Schwierigkeiten gibt, die dadurch entstehen. Und jetzt in der Prävention bei den Jugendlichen, die jetzt nicht in eine Suchthilfeeinrichtung gehören, sind sicher auch die neuen Nikotinprodukte ein Thema.
Diese Vapes, gell?
Vapes, Nikotinpouches, Snus oder wie auch immer man es jetzt genau bezeichnen möchte, ist schon was, wo wir sehen, das ist halt dann oft ein sehr früher Beginn auch in einen Substanzkonsum.
Ja, weil die ja auch mit so Geschmäckern gemacht sind. Die
genau.
Süß und Bubble und Himbeere. Und
voll. Das ist alles extra. Also das sind wirklich Produkte, die ganz gezielt von der Aufmachung her, vom Design her, von der Vermarktung ganz gezielt auch dran gehen, Jugendliche anzusprechen. Ne?
Ja, ist der Wahnsinn. Und ich habe gehört, dass die Nikotinmenge auch wahnsinnig viel höher sein soll als in normalen Zigaretten.
Ja, ja, es ist richtig hoch. Also es berichten die Jugendlichen auch immer, dass sie eigentlich, also die das nicht regelmäßig machen, dass die wirklich beim ersten Konsum halt sich sehr oft übergeben müssen oder einen Kreislaufzusammenbruch haben oder ihnen wirklich richtig schlecht wird, weil da ist schon heftig viel Nikotin drinnen. Ja.
Ja,
Und letztlich hat Nikotin ein sehr, sehr hohes Suchtpotenzial. Das muss man halt schon auch sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Abhängigkeit entwickelt, ist halt auch wirklich gar nicht so klein.
Ja, ich habe selbst jahrelang geraucht.
Also ich auch.
Ich weiß das sehr, sehr gut. Erst letztens haben mich ein paar Jugendliche nach einem Feuerzeug gefragt und ich war dann so, für was braucht ihr das denn? Und sie haben tatsächlich dazu gegeben, dass sie rauchen wollen. Und dann habe ich ihnen erzählt, dass ich lange geraucht habe und dass ich auch sehr früh angefangen habe und dass es sehr schwer war, da wieder von loszukommen. Aber ob es jetzt was gebracht hat bei den zwei,
das ich nicht. So ist es versucht.
Ich habe es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Ich bin in den Dialog gegangen. wir könnten jetzt ganz, ganz, ganz viel reden, glaube ich, über alle möglichen Suchtmittel und Verhalten. Beim Sober Art Podcast geht es vor allen Dingen viel um Alkohol. Ja? Deswegen würde mich wahnsinnig interessieren, wie ist denn so das Durchschnittsalter in Österreich? Ungefähr wann Jugendliche beginnen, so den ersten Kontakt mit Alkohol zu haben, beziehungsweise weiterführende Frage vielleicht, wann sie dann auch schon in eine Abhängigkeit geraten?
Ja, also bei Alkohol ist es schon so, dass es, ich würde sagen, immer noch so ist, dass man mit 14, 15 das erste Mal so mit Freunden vielleicht Alkohol konsumiert. Mhm. Das Alter verschiebt sich nach hinten, muss man tatsächlich sagen. Ja. Also es hat sich bei den Jugendlichen, sehen wir eigentlich schon einen positiven Trend. Mhm. Als ich jugendlich war, war das schon so, dass man mit 14, 15, spätestens mit 16 angefangen hat zu trinken und eigentlich sehr, sehr viel getrunken worden ist.
Wahnsinn, ja.
Also Ausgehen hat immer geheißen, dass man eigentlich betrunken ist. Vielleicht war das nur in meiner Bubble so, ich glaube nicht. War schon relativ üblich. Ja. Das ist jetzt schon wirklich anders. Also die Jugendlichen haben einen anderen, sie fangen ein bisschen später an. Könnte man jetzt auch sagen, dass es daran liegt, weil alle am Handy hängen und mehr zu Hause geblieben wird und nicht so viel rausgegangen wird. Mhm. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es mehr Aufklärung gibt und dass es auch mehr Gesundheitsbewusstsein gibt und dass es einfach nicht mehr so üblich ist. Ich glaube, es ist ja in manchen ländlichen Regionen vielleicht doch auch so, dass das natürlich immer noch so ist, dass sie in der Blasmusikkapelle und im Verein und so überall relativ früh angefangen wird, auch mehr zu trinken. Aber ich sehe zumindest einen positiven Trend.
Ja.
Trotzdem ist das Einstiegsalter bei uns doch relativ früh verglichen jetzt mit anderen Ländern immer noch.
Ah ja, wie ist das? Hast du ein Beispiel?
Ja, also es gibt ja andere Länder, die haben überhaupt erst ab 18 die Erlaubnis. Ländern wie Island gibt es zum Beispiel, die sind ganz bekannt dafür, dass die eine sehr intensive Präventionsstrategie fahren seit ungefähr 20 Jahren und da hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Also die haben an sehr vielen Hebeln angesetzt, um da was zu tun, weil das eben auch so war, dass so viele Jugendliche schon so massiv getrunken haben. Also es gibt schon Länder, die das anders machen. Bei uns ist Alkohol halt einfach sehr, sehr akzeptiert und sehr erwünscht auch, ne?
Ja.
Was die Erwachsenen, so wie die Erwachsenen es auch vorleben.
Ja.
Und weil du gefragt hast nach der Abhängigkeit, da ist es schon so, der klassische alkoholabhängige Mensch ist wahrscheinlich trotzdem 40 plus, sage ich jetzt mal, und hat trotzdem angefangen mit 15 zu trinken. Also der hat es ja nicht mit, ein 49-jähriger Mensch mit einer Alkoholabhängigkeit hat nicht mit 48 das erste Mal getrunken. Also es dauert ziemlich lange, bis eine Abhängigkeit entsteht bei Alkohol oder es kann sehr lange dauern. Bei Jugendlichen ist es so, wenn die sehr schnell, regelmäßig, sehr viel trinken, kann es wesentlich schneller gehen. Aber trotzdem, üblicherweise im Jugendalter trinkt man am Wochenende und hat keinen täglichen Alkoholkonsum. Also Jugendliche, die wir sehen mit einem täglichen Alkoholkonsum, wo man sagen kann, da geht es auch um eine Abhängigkeit, das sind wirklich Ausnahmen.
Okay. Ja, also wenn ich jetzt von Anfang überlege, was du gesagt hast, also eben der Kontrollverlust und ich nehme mir vielleicht vor, nicht zu trinken und schaffe es dann nicht. Also das wären ja Kriterien für eine Abhängigkeit sprechen. Ich habe in meinem Tagebuch einen Eintrag gefunden, da war ich 14, da habe ich mir vorgenommen, weniger Alkohol zu trinken mit 14. Also schon als Vorsatz, das heißt, dem ging ja schon auch noch eine Zeit voraus. Und also wahrscheinlich so 2 Jahre, 1 Jahr. Fand ich, also im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, vielleicht war ich da auch schon wirklich abhängig und obwohl es eigentlich nur die Wochenenden waren.
Ich glaube, genau das, was es halt vor allem ist, ist diese Gewöhnung im Sinne von, ich gewöhne mir an, am Wochenende, wenn ich ausgehe, trinke ich.
Ja.
Und das, was man halt schon merkt, finde ich, beim Anfangen, beim Konsum, es gibt die, die trinken und dann hören sie auf. Ne? Und es gibt die, die nicht so gut die Kontrolle haben. Ne?
Ja.
Und das merkt man eigentlich schon recht früh. Merkt man in der Rückschau oft selber auch, ne?
Ja.
Dass einem das nicht so gut gelingt wie anderen. Die anderen merken es natürlich auch ein bisschen. Ne? Und das ist immer so, wenn man merkt, dass man die Kontrolle nicht gut halten kann beim Konsum, dann muss man einfach ein bisschen mehr drauf achten. Oder dann kommt es auch dazu, dass man sich schon mit 14 überlegt, ich sollte vielleicht weniger trinken. Ne? Oder das ist eigentlich, ja, oder passieren auch Sachen, die ich eigentlich nicht so will. Oder ich kann dann nicht mehr so gut aufhören und das ist nicht mehr alles nur, weil ich das, ja, mir jetzt heute überlege, ich mache das und bin mit allem fein damit. Ne?
Ja. Wie sehr kann man sagen, dass, also ist das, ja, ich muss es anders formulieren, ist das, weil du gesagt hast, der klassische oder die klassische Alkoholikerin ist so 40 plus, ist das wirklich so, dass die Alkoholabhängigkeit da erst sich wirklich manifestiert oder ist es viel eher so, dass man da erst auf sie aufmerksam wird, weil ja das ganze Surrounding, unsere Gesellschaft lässt das ja, also lässt einen ja total erblinden eigentlich dafür, dass man Alkohol
hat. Ja, also ich glaube, es wird da sichtbar, aber es dauert einfach schon eine, bei Alkohol dauert es wirklich, bis man wirklich eine körperliche Abhängigkeit hat. Oder körperlich, richtig, ja. Nicht, eine psychische Abhängigkeit kann schon vorher, kann natürlich auch vorher da sein. Ne?
Ja.
Aber bei Alkohol dauert es trotzdem eine Zeit. Ne? Und das ist gut. Das ist total super, weil ich habe Jahre, wo ich einhaken kann eigentlich.
Mhm.
Und das ist total schlimm, weil das führt dazu, dass es eben nicht gesehen wird. Nicht? Oder Leute, die mehr trinken, die bewegen sich dann auch in einer Bubble, wo das normal ist. Und wer findet in Österreich schon was dabei, wenn jemand jeden Tag Alkohol zu Hause trinkt? Das ist ja oft sozusagen sehr akzeptiert. Mhm. Und das ist ja schon was, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da gibt es ein Problem. Ne? Das ist nicht gut. Also das schleicht sich dann halt so ein. Und da glaube ich, es gibt die, die schon aufgrund von Problemen trinken. Da geht das schneller und beginnt das anders und die Suchtentwicklung ist ein bisschen anders. Aber jetzt bei jemandem, wo sich das so einschleicht, da ist es, glaube ich, wirklich, ab einem gewissen Alter wird es dann so deutlich.
Mhm.
Und ich finde schon, auch in meinem eigenen persönlichen Umfeld und in der Arbeit sehe ich es natürlich auch, gibt es irgendwann so einen Gap, wo man anfängt weniger zu trinken, weil man das gar nicht mehr so vertragt oder weil das Leben auch einfach das gar nicht mehr, ja, keine Rolle mehr spielt oder nicht mehr zulässt oder man am Sonntag halt vielleicht auch einen klaren Kopf haben will. Und die, die das eben nicht schaffen. Und also da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele, die eben auch noch gar nicht so sichtbar sind.
Mhm.
Und die eigentlich schon zumindest einen ziemlich problematischen Alkoholkonsum haben, eine psychische Abhängigkeit oder die in so einem Übergangsstadium sind. Und das wäre eigentlich jetzt für mich, für die Prävention, nicht nur die Prävention bei den Jugendlichen, na, das überhaupt mal alles zu verhindern oder zu bremsen oder aufzuklären, sondern hier müsste man eigentlich auch viel mehr machen, na, wo das dann eskaliert, der Konsum, oder eben auch eingesetzt wird anders.
Ja, was müsste man da genau machen?
Ja, also mehr Prävention auch für Erwachsene, natürlich für Jugendliche, aber ich finde, die Gesellschaft putzt sich sehr oft ab an den Jugendlichen. Ne? Ich mache was für die Kinder, ne? Und dann hat man das erledigt. Und bei den Erwachsenen schaut man nicht so gern hin, gerade bei Alkohol, weil ja Entscheidungsträger selber oft sehr gerne und viel trinken.
Mhm.
Dann möchte man sich mit dem nicht so genau beschäftigen. Dann ist es ja auch in Österreich ein wichtiges kulturelles Gut, sagt man immer, und ein Wirtschaftsfaktor. Also da wird nicht, ist von der gesellschaftlichen Seite her viel zu wenig gemacht, finde ich. Und jetzt aus Seiten der Suchtprävention, was wir machen können, ist einfach zu schauen, wo können wir Erwachsene erreichen. Und das, was wir machen, wo es gut funktioniert, ist über Betriebe. Also wirklich am Arbeitsplatz zu schulen, Mitarbeiterinnen Schulungen anzubieten, Unternehmen zu unterstützen, suchtpräventiv wirksam zu sein, Führungskräfte zu schulen, wie sie umgehen können, wenn sie was bemerken. Das ist für mich einer der wesentlichsten Ansätze in der Prävention für Erwachsene. Und eigentlich würde es, das ist jetzt in Wien für uns nicht so ein Thema, aber in ländlicheren Regionen, denke ich, würde eigentlich viel auch über diese regionale Community gehen. Ne? Dass man da als Gemeinde einfach auch drauf schaut, wie feiert man, was wird... ist jetzt üblich beim Feuerwehrfest, dass um 21 Uhr schon alle unterm Tisch liegen oder versucht man das mal anders zu gestalten? Also da gäbe es eigentlich schon Möglichkeiten, wie man auch ansetzen kann. Ja.
Ja, also wirklich, wirklich spannend. Ein riesengroßes Feld, die ganze Suchtprävention. Ja. Und wir kommen natürlich auch noch drauf, wie dann genau eure Arbeit abläuft oder was spezifische Strategien sind, um auch wirklich Prävention dann wirksam zu machen. Ich habe vorher aber noch eine Frage, auch weil du vorhin darauf gesprochen hast, dass es sich so langsam anbahnt, so eine Alkoholabhängigkeit oder ein problematisches Trinkverhalten. Was sind denn so typische Warnsignale für Eltern, um auch nochmal auf die Jugendlichen zurückzukommen, bei ihren Kindern, auf die sie irgendwie achten sollten oder,
ja? Ja, also bei den Kindern oder Jugendlichen ist es für Eltern sicher wichtig, überhaupt mal aufmerksam zu sein, was machen die in ihrer Freizeit, wo sind die, was ist das für ein Freundeskreis, was passiert dort. Ich finde einfach in einem gewissen Alter ganz banale Sachen, wie dass man halt noch selber munter ist, wenn das Kind nach Hause kommt und man sieht, in welchem Zustand das Kind kommt, dass ich einen Überblick habe einfach.
Ja.
Dass man natürlich, wenn es jetzt einmal einen Alkoholrausch gibt, nicht irgendwie ausflippt, das bringt ja auch nichts. Aber das schon einfach auch thematisiert, vor allem wenn das halt öfter passiert. Ne? Also es gibt natürlich Phasen, wo Jugendliche vermehrt trinken, aber ich finde, es ist wichtig, dass Eltern, ich finde auch in meiner Generation war das so, dass das die Eltern immer mehr so, entweder hat es ganz strenge Eltern gegeben, die alles verboten haben, oder die das mehr so ein bisschen lustig gefunden haben. Und ich finde, jetzt sollte es sich halt so eingrooven in der Mitte, dass man halt die Jugendlichen bei dem ein bisschen begleitet und aufmerksam ist. Und auf jeden Fall, auch wenn man das Gefühl hat, dass der Alkohol eingesetzt wird. Also das ist, wenn der Alkohol eingesetzt wird, man darf schon auch, man will jetzt da nicht so moralisch sein, man darf schon mal auch Alkohol verwenden, um lockerer zu sein, damit man sich traut, wen anzusprechen. Das ist ja so ein klassisches Vehikel von Alkohol. Aber wenn ich das wirklich häufig dazu einsetze, dann wäre das schon was, wo man ein bisschen aufmerksam ist. Das heißt, für Eltern gilt es immer darum, ein bisschen zu besprechen, aha, was war da los bei der Party, wie war das? Ein bisschen zu wissen, was Jugendliche machen. Nicht alles wollen Jugendliche natürlich mit den Eltern besprechen. Und eben auch dieses, wird Alkohol eingesetzt, um Probleme in den Griff zu kriegen. Gibt es eine psychische Erkrankung vielleicht oder eine Tendenz wie eine Depressivität oder eine Angsterkrankung, dann wären das schon so Dinge, wo es, glaube ich, gut ist für Eltern, ein bisschen achtsam zu sein und halt einfach, so gut es geht, mit Jugendlichen ist es nicht immer so einfach, aber dass man in einem guten Kontakt bleibt.
Ja, das heißt, Jugendliche mit einer psychischen Erkrankung, wie jetzt Depression oder Angststörung, sind die prädestiniert, eine Alkoholerkrankung zu entwickeln?
Ich würde jetzt nicht, prädestiniert ist vielleicht nicht ganz, aber sie haben, glaube ich, doch ein höheres Risiko.
Ja, also, es gibt Selbstmedikation.
Genau, Selbstmedikation. Und wir wissen, es ist nie ein Faktor alleine. Also es ist ja auch überhaupt nicht so, dass jeder, der depressiv ist oder eine Angsterkrankung hat oder ein ADHS, dann eine Suchterkrankung entwickelt. Aber es ist ein Faktor, der schon mal da ist. Wenn ich sonst super aufgestellt bin und ich habe einen Freundeskreis und in der Familie passt alles und ich habe Hobbys und ich bin insgesamt trotzdem irgendwie okay mit mir und kann Nein sagen und habe halt einfach Lebenskompetenzen, dann wird jetzt die psychische Erkrankung nicht der auslösende Faktor sein. Aber wenn die anderen Sachen auch nicht so passen, ist es schon einfach ein höheres Risiko. Weil natürlich, wenn ich jetzt Alkohol trinke und ich merke, das macht mich ein bisschen lustiger oder da ist der Abend irgendwie mal alles lockerer, dann weiß man das und verwendet das vielleicht mal, aber es ist noch nicht so tragisch. Aber wenn ich wirklich eine Angsterkrankung habe oder eine Depressivität und ich merke die Wirkung und Alkohol wirkt gut, muss man leider auch sagen, dann dann werde ich das einfach schneller, häufiger, gezielter für diese Situationen einsetzen und dann gibt es diese Bindung auch an das und so, wie du sagst, die Selbstmedikation und das ist einfach ein höheres Risiko, wie wenn ich nur aus Spaß trinke. Auch aus Spaßkonsum kann eine gefährliche Situation passieren. Ne? Ich kann mich auch sehr, sehr schnell in eine gefährliche Situation bringen, da bin ich noch lange weit von Sucht weg, aber bei der Sucht ist es doch ein Risiko.
Was sind weitere Risikofaktoren?
Also was wir in der Suchtprävention viel machen, ist eigentlich eben ganz früh, so früh wie möglich bei Multiplikatorinnen in der Elementarpädagogik, in der Volksschule, in der Unterstufe über die Multiplikatorinnen Lebenskompetenzen zu schulen. Das sind eben solche Dinge wie Selbstwert, Konfliktfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, dass ich Nein sagen kann, dass ich Genuss erleben kann. All diese Dinge, das versuchen wir eben so zu fördern und zu stärken, dass man sagt, wenn man da gut aufgestellt ist, dann werden einem vielleicht widrige Umstände im Leben begegnen oder Krisen oder es wird was nicht so fein sein, aber dann kann ich dem einfach besser begegnen. Also das ist so ein Ansatz der Suchtprävention und natürlich im Gegenzug heißt das, wenn diese Bereiche alle nicht gut ausgebildet sind, ist das Risiko einfach höher. Und wir arbeiten mit einem multifaktorellen Ursachenmodell und die wichtigste Aussage von dem ist, es gibt nie nur einen Faktor.
Ja.
Also Eltern sagen ja oft zu mir, wenn ich sie frage, warum nimmt denn ihr Kind Drogen oder wie ist denn das passiert, was glauben sie denn? Dann sagen die halt uroft, na wegen den Freunden. Wenn es die Freunde nicht gäbe, wäre alles gut. Dann denke ich mir immer, okay, ich glaube, sie müssten noch öfter zu mir kommen, da muss man noch ein bisschen arbeiten, weil der Freundeskreis hat einen Einfluss, natürlich, aber genauso wie die Familie, genauso wie meine Freizeitgestaltung, meine Chancen zur Bildung, die ganzen gesellschaftlichen Faktoren, die es gibt, wie wir mit Alkohol umgehen, wie akzeptiert Alkohol bei uns ist, es ein Risikofaktor für alle. Und natürlich letztlich auch, was ist die Wirkung der Substanz für mich und wie leicht kann ich die bekommen?
Ja. Und ich finde gerade so Thema rund um Selbstwert, zu lernen, Nein sagen zu können, zu sich zu stehen, auf sein Bauchgefühl zu hören, auch zu wissen, ich habe einen sicheren Anker in der Familie. Mhm. Also das sind ja, die Liste ist ja endlos. Das sind natürlich Kompetenzen, die einfach maßgeblich von zu Hause irgendwie mitgegeben werden, oder?
Total, ja. Und wenn das schon zu Hause schwierig nicht gegeben werden kann, oder was wir auch sehen, ist, wenn zu Hause die Bindungsfähigkeit schwierig ist von den Eltern, wenn das nicht gut funktioniert. Das ist auch so, das ist auch ein Risikofaktor. Und natürlich auch, wenn es Suchterkrankungen in der Familie gibt. Ne? Es ist nie der Umkehrschluss, das heißt nicht automatisch, dass das so ist, gar nicht. Ganz im Gegenteil, es kann auch ganz anders sein.
Ja.
Aber es ist trotzdem, ist einfach ein bisschen ein höheres Risiko da, das muss man schon sagen.
Das ist eine wahnsinnig gute Überleitung zum Thema Kommunikation. Wie rede ich denn als Eltern am besten über Alkohol mit meinen Kindern? Oder sollte ich überhaupt mit den Kindern schon darüber sprechen? Das ist jetzt eine Frage, die ich dann natürlich an dich gebe. Beziehungsweise meine zweite Frage, wie rede ich dann auch vielleicht über meine eigene Geschichte und über meinen eigenen Konsum, falls ich Alkohol oder andere Drogen konsumiere? Wie offen sollte ich da sein? Aber machen wir eins nach dem anderen. Wie rede ich mit meinen Kindern generell über das Thema?
Ist, glaube ich, immer was, wo es auch ein bisschen eine Scheu gibt davor. Natürlich muss es immer altersadäquat sein, aber ich glaube, in Österreich ein 4-5-jähriges Kind hat schon mal einen Betrunkenen gesehen. Ne? Also in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, eben beim Zeltfest oder auch in der eigenen Familie oder so. Und da ist es schon wichtig, das zu erklären. Ne? Oder Kinder wissen ja ganz oft, dass sie keinen Alkohol trinken dürfen. Ne? Dass Eltern sagen, nein, das darfst du nicht kosten. Also die kennen das sehr, sehr früh. Eigentlich in Österreich, weil es bei uns so ein großes Thema ist. Und da ist schon ein guter Zeitpunkt, so ein bisschen das zu besprechen, aber halt kindgerecht. Ne? Dass man einfach eben das versucht zu erklären, dass das was ist, was man trinkt, was dann einfach im Kopf was erzeugt, wo man sich berauscht fühlt und dass man sich vorstellt, das ist so, wie wenn man die Wiese runterrollt ganz arg und dann so schwindelig wird und so, dass man halt das einfach ein bisschen so erklärt, wie das für Kinder ist, dass einem schlecht werden kann, dass das halt auch negative Folgen haben kann. Das kann man relativ früh machen. Und bei Jugendlichen sind die Eltern auch immer ein Vorbild.
Für Kinder ja auch.
Ja, genau. Ja. Nicht insofern, dass man sagt, ich will alles so machen wie meine Eltern, aber das, was halt vorgelebt wird.
Ja, natürlich.
Ich glaube, das ist halt super wichtig, dass Eltern nicht nur reden, sondern auch die Kommunikation quasi über das Nonverbale geht, nämlich halt, wie wird zu Hause Alkohol konsumiert.
Ja.
Ist das bei jedem Essen da? Ist das ganz normal, dass immer getrunken wird? Schicke ich mein Kind, wenn ich vor dem Fernseher bin, mir ein Bier holen? Da kann man, also das ist finde ich sehr, sehr, kann man sehr viel auch alleine schon machen, ohne darüber zu kommunizieren.
Ich finde ja oft wird dann gesagt, lass das, das ist nur für Erwachsene. Mhm. Und es wird irgendwie darauf vergessen, dass Kinder ja unbedingt erwachsen sein wollen. Und das dann als etwas irgendwie total Schönes zelebrieren und damit macht man es eigentlich total schmackhaft. Und etwas, was man tut, sobald man erwachsen ist.
Das stimmt, das ist ja auch so ein Übergangsritual von der Kindheit ins Erwachsenenleben. Ist in Österreich immer noch quasi der Alkoholkonsum zu einem Teil. Ne?
Ja, etwas sehr Erstrebenswertes. Ja. Und also ich persönlich wurde in meiner Kindheit überhaupt nicht über die Folgen aufgeklärt. Und ich bin sehr ländlich aufgewachsen im Sauerland und Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Und ich kann mich erinnern, also Bilder meiner Kindheit, ich habe aus dem Fenster geguckt und der Nachbar lag regelmäßig neben seiner Haustür, weil er es nicht mehr geschafft hat, aufzusperren, das Haus. Und oder im Graben. Oder ich habe ihn beobachtet morgens in der Früh, wie er irgendwie ewig vor der Tür stand. Oder auch bei meinem Vater in der Firma, da lag auch ständig jemand so in den Kisten. Und dann war man so, warum liegt er da? Ja, der ist betrunken. Und das waren total normale Bilder, wo dann, da hat es dann so aufgehört und das sind ja eben, wie du sagst, verschiedene Gründe, aber ich habe dann auch echt exzessiv getrunken. Ich lag auch ständig überall und habe das auch nicht als.
Ja, aber das ist das, wie es halt konnotiert wird, auch von den Erwachsenen. Das ist das, was normal ist, ne? Oder erstrebenswert halt, ist sogar. Ne?
Oder halt gar nicht kommentiert.
Ja, oder nicht kommentiert. Ja. Und ich finde, das muss man schon. Das kann man auch in einfachen Worten erklären, einem Kind, dass man mit etwas nicht mehr aufhören kann. Ne? Also das finde ich, das geht, meine Tochter ist jetzt auch jugendlich, aber das habe ich schon mit ihr besprochen, quasi, weil das auch mal Thema, die hat mich ja gefragt, was arbeitest du, ne? Was passiert da, was heißt das? Und dann war ich auch einmal in ihrer Volksschulklasse und habe über meine Arbeit erzählt. Das war wirklich auch interessant, weil ich mir gedacht habe, wie erzähle ich jetzt 7-Jährigen eigentlich, wie drückt man das genau aus?
Ja.
Und das geht schon. Und wenn Eltern sich nicht so leicht tun damit, es gibt wirklich auch sehr gute Kinderbücher dazu. Wir haben auch es gibt von uns so einen Webinar-Elternabend, wo es auch um das Thema geht. Wie spreche ich mit meinem Kind über Sucht? Einfach damit man sich da ein bisschen leichter tut, weil viele scheuen sich ja einfach auch das Thema anzusprechen und wissen nicht wie. Und da gibt es schon ganz viel Angebot, sich da ein bisschen Hilfe zu holen, wie man das leichter machen kann. Und, weil du, das würde ich gerne noch sagen, weil du vorher gefragt hast, auch wie mache ich das mit meinem eigenen Konsum? Ne?
Ja.
Das ist natürlich jetzt bei uns in der Klientinnenarbeit ein super schwieriges Thema. Ne? Mhm. Wie, wenn es wirklich eine Abhängigkeit gibt, wie spreche ich mit meinem Kind drüber? Und wir arbeiten auch mit Kindern aus suchtbelasteten Familien. Man muss leider schon sagen, die Kinder wissen das. Die kriegen das mit, die wissen, dass irgendwas nicht passt. Die Eltern glauben oft, meine Kinder haben noch nie was mitbekommen, so ist es definitiv nicht. Und da versuchen wir auch, das zu erarbeiten, wie können sie das mit ihren Kindern besprechen. Das muss irgendwann mal passieren.
Und wie?
Und niemand macht das gerne.
Aber wie?
Ja, eben auch mit diesen Bilderbüchern, dass man erklärt, dass man die Mutter zum Beispiel, wenn man substituiert ist, dass man ein Medikament nehmen muss, dass man einem schlecht geht, wenn man es nicht macht. Oder auch, dass eben Eltern, die, wenn es einen Partner gibt oder einen Angehörigen mit einer Suchterkrankung, dass man das einfach erklärt, was passiert mit der Person. Also auch wenn die Großeltern zum Beispiel, wenn es da eine Alkoholabhängigkeit gibt, das ist auch sowas, was so verschwiegen wird dann. Und die Kinder merken das ja dann trotzdem. Ne? Also warum ist die Oma immer so komisch oder keine Ahnung, ne? Als Beispiel. Ja. Da einfach zu schauen, dass man versucht eben das zu erklären, ne? ohne die andere Person abzuwerten.
Ja.
Also
so ganz konkret wäre das, ist eben der Alkohol, den kennst du, hast du sicher schon oft gesehen. Das ist halt, in Österreich wird das viel getrunken, aber das ist eigentlich ein Gift. Ist es ja. Es ist eigentlich ein Zellgift, was abhängig macht. Und das bedeutet, dass wenn man das viel getrunken hat über einen längeren Zeitraum, dass man gar nicht mehr steuern kann, ob man es trinkt oder nicht.
Und ich denke, dass es bei Alkohol eine Entwicklung nehmen wird wie mit Zigaretten.
Ja.
Und das ist eigentlich positiv, ne? Dass weniger, es wird ja viel weniger geraucht, deswegen, weil Prävention wirkt und weil es keine Werbung geben darf. Das wäre bei Alkohol auch ein relevantes Thema, über das wir noch sprechen können. Ja. Aber dass Eltern das einfach, ja, dass man das einfach dazu sagt. Bei Zigaretten ist das klar, das sagt man auch. Weiß man zum Beispiel auch, da gibt es Studien dazu, die sehr gut evaluiert sind. Selbst Eltern, die, also der beste Schutz sozusagen für Kinder ist natürlich, wenn die Eltern nicht rauchen und eine negative Einstellung zum Nikotinkonsum haben.
Das ist der beste Schutz?
Für jetzt, wenn es darum geht, quasi wie ist es mit den Eltern, beim Konsum der Eltern.
Ja, ja, ja.
Das andere wäre dann, und das nächste ist dann schon, selbst wenn die Eltern selber Zigaretten rauchen, aber eine negative Haltung dem Kind vermitteln, dann ist das, hat das mehr Effekt, wie wenn jemand eine Eltern Nichtraucherinnen sind, aber keine negative Haltung dazu äußern.
Das hat einen besseren Effekt. Also das sind diese Eltern, die rauchen und sagen, mal fange ich an zu rauchen. Ist das?
Ja, also, ist das, also das Ziel soll sein von dem, was will ich sagen, selbst wenn ich selber rauche, ist es urwichtig, dass ich die Haltung meinem Kind vermittle, ich mache das, weil ich kann nicht aufhören, aber es ist gesundheitsschädigend und das ist für mich auch nicht gut und fang gar nicht erst an, weil ich habe begonnen und ich kann nicht mehr aufhören. Oder es ist schwierig für mich und nicht dann, weiß ich nicht, am besten mit dem Kind zu rauchen oder das einfach ja so zu akzeptieren, wenn das Kind trotzdem raucht. Natürlich sagt das Kind dann, ja, du rauchst ja selber. Ne? Aber dann darf man trotzdem diese negative Haltung sozusagen zum Ausdruck bringen. Das ist wichtig. Und wie gesagt, da gibt es auch Studien dazu. Ja. Im besten Fall raucht man natürlich als Eltern selber nicht, ne? Als Vorbild. Ja. Aber wenn es denn so ist, ist es trotzdem ein Schutz, das zu besprechen.
Dann wäre das in Bezug auf Alkohol aber ja eigentlich auch genau dasselbe, oder? Beim Nikotin sind wir da total klar und strikt und sagen, das ist irgendwie schlecht. Und es wird ja auch jeder, der aufgehört hat, mit dem Rauchen wird gefeiert. Also ich kenne niemanden, wo Leute sagen, was, aber du kannst doch noch ab und zu mal eine rauchen. Warum denn? Und so. Aber beim Alkohol ist das nun mal so. Also das gibt, du hast doch kein Problem. Und jetzt da kein Spaßverderber. Mhm. Das würde man beim Rauchen und anderen Drogen halt nie machen. Ja. Und schlägt sich das auch in der Kommunikation dann zu Hause?
Ja, also ich glaube, das ist ein großes Problem bei Alkohol, dass das so positiv überall
besetzt ist,
dargestellt wird. Na, ich meine, wer macht Werbung in Österreich für Alkohol? Unsere Skihelden. Das ist absurd.
Ja.
Das ist wirklich absurd. Ja, ne? Die größten Sportlerinnen und Sportler der Nation machen Werbung für Bier.
Wie spreche ich denn mit meinem Kind, wenn ich gemerkt habe, okay, es kommt jetzt zum Beispiel betrunken von der Party heim und ich bin wach geblieben und ich habe das mitbekommen. Wie gehe ich vor?
Also erstens, wenn das Kind betrunken nach Hause kommt, ne, dass man mal schaut, dass ob alles okay ist. Ne?
Ja.
Dass man halt wirklich sich, also jetzt ohne jetzt zu schimpfen oder auszuflippen, aber einfach sich kümmert um das Kind, weil die sind ja auch arm und denen ist schlecht. Und man muss auch schauen, dass die gut ins Bett kommen und vielleicht muss man auch dabei sitzen und schauen, ob alles okay ist, ne? Je nachdem, wie massiv das ist.
Mhm.
Aber das kann halt bei Jugendlichen, die wenig Erfahrung haben, schon mal passieren, dass die wirklich echt sich also gefährden auch. Also das ist natürlich das Wichtigste. Ne?
Mhm.
Und am Abend, wenn die heimkommen, braucht man auch nichts mehr besprechen. Ne? Dann sozusagen schaut man, dass der Abend gut irgendwie zu Ende geht, dass alle sicher sind. Mehr braucht man da jetzt nicht mehr machen. Und am nächsten Tag würde ich schon besprechen. Und man muss jetzt nicht streng sein oder so, sondern ich finde, das Bessere kommt immer darauf an, was für eine Beziehung man zum Kind hat. Aber einfach zu fragen, wie war die Party, was war da los? Wie ist das passiert? Oder einfach auch zu fragen, was habt ihr denn überhaupt getrunken? Wie war das bei den anderen? Einfach interessiert nachfragen. Und es kann natürlich sein, dass die Kinder nichts erzählen wollen. Ich selber habe damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ne?
Also wie es dazu kam und auch vielleicht, wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Also hast du das Gefühl gehabt, du stehst unter Druck? Sind das Fragen, die man konkret stellen kann?
Ja, kann man auch, aber ich glaube, das hört man ja auch ein bisschen raus. Ne?
Ja.
Also ist ja ein Unterschied, ob das Kind dann sagt, ja, ich wollte eigentlich gar nicht und die anderen haben halt so viel getrunken, dann habe ich das halt auch gemacht. Oder ob jemand sagt, ja, ich wollte das mal ausprobieren. Oder ich habe eh schon öfter mal getrunken und jetzt war es irgendwie, das habe ich unterschätzt oder so. Ich glaube, wenn schon eine gute Beziehung da ist, dann weiß man ganz gut, was da los ist. Und wenn es gerade schwierig ist mit den Kindern und die ganz Teenager rebellisch sind, dann genau, wollen die eh nicht so sehr mit einem drüber reden. Aber dann ist, glaube ich, wichtig, dass man diese Haltung vermittelt, dass man eben nicht schimpft, nicht alles verbietet, sondern da aber trotzdem eben sagt, ich finde das nicht gut, ne? Wenn es häufiger passiert vor allem. Und beim und halt schon, eben finde ich auch wichtig, irgendwann, Kinder lieben das, wenn man das sagt. Wir müssen heute über das Ausgehen reden und über Verhalten beim Ausgehen und über Regeln bei Trinken. Das finden Teenager super. Ne? Die sagen dann irgendwie, Alter, Mama, bitte, muss das sein? Aber ich finde, ja, es muss sein. Okay. Dass man einfach sagt, okay, ich weiß, das ist du findest das jetzt urlästig. Ich sag dir diese 3 Sachen. Und mir ist wichtig, dass du das hörst und fertig. Und das sind schon diese Dinge, dass man einfach, finde ich, das Allerwichtigste, dass man aufeinander schaut, dass das klar ist, mit den Freunden, mit den Freundinnen, wo ich unterwegs bin, man kümmert sich gegenseitig drum, man schaut einfach, man lässt niemanden einfach irgendwo zurück. Man legt nicht jemanden bei der Homeparty einfach ins Nebenzimmer, weil die Person betrunken ist und keiner schaut mehr. Was ich auch immer sage bei Veranstaltungen mit Jugendlichen, aber auch mit Eltern, ist, gerade bei Homepartys, was ja aktuell eher so der Beginn ist von Konsum und Feiern, dass man auch sagt, wenn sie das Gefühl haben, da passt das nicht mehr, wenn sie überfordert sind, wenn sie das nicht mehr einschätzen können, dass sie irgendeinen Erwachsenen anrufen.
Im besten Fall also dem Kind sagen, du kannst mich jederzeit erreichen.
Und, also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und es wird keinen Ärger geben?
Genau, du kannst mich, wenn du in einer Situation bist oder eine Freundin, ihr könnt mich immer anrufen. Und ich bin schon sehr oft von Jugendlichen auch aus unserem Umfeld angerufen worden. Ne?
Ach, wirklich?
Die dann gesagt haben, die hat jetzt so viel von dem getrunken, die hat vorher, glaube ich, noch nie getrunken und die ist jetzt kurz seit 2 Stunden, dass man dann als Erwachsener unterstützt am Telefon und dann gibt es irgendwann noch den Punkt, wo man sagt, und jetzt muss wer kommen. Ne? Ja. Ihr könnt das allein nicht mehr handeln. Und das, finde ich, ist super wichtig, weil wenn die Jugendlichen das wissen, dann machen die das auch. Irgendjemand ist immer dabei, der vernünftig ist, ne? Oder und also ich kenne das jetzt so ein bisschen aus dem Ausgehumfeld von meiner Tochter, da war das genauso. Und die können das schon und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da rede ich jetzt von Jugendlichen, wo es nicht schon einen problematischen, riskanten Konsum gibt und alles im Argen ist, mal, sondern von ganz normalen, durchschnittlichen, jugendlichen Konsumbeginn. Ne?
Das heißt, ein Safe Space schaffen für das eigene Kind, also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf, Safe Space, dem Kind das Gefühl vermitteln, hey, du kannst jederzeit auf mich zukommen mit jedem Problem, du kannst ganz offen reden, es wird keine Bestrafung dafür geben, sondern ich versuche einfach nur aufzuklären und dir vielleicht auch zu erzählen, wie es bei mir früher war, ganz ehrlich. Ja. Ich habe mal in einem Podcast gehört, da wurde gesagt, die Kinder sollten spätestens bis 10 jedes dunkle Geheimnis meiner Jugend kennen. Einfach nur, und dass man so, ja, also das ja. ist, das kann man diskutieren.
Ja, das kann man wirklich.
Ich fand's sehr, also mich hat das tatsächlich angesprochen, weil ich denke, ja, okay, das einfach so richtig ehrlich sein, also jedes dunkle Geheimnis. Vielleicht dann erst ab 18, aber oder auch gar nicht, ja, aber ich meine jetzt in Bezug auf Konsum und sagen, hey, ich war dort, ja, und ich weiß, wie das ist, abzustürzen, ich weiß, wie das ist, einen Blackout zu haben, vielleicht mich zu übergeben, irgendwo zu landen, wo ich nicht hin möchte. Ich war in schwierigen Situationen und das war, weil ich nicht bewusst mit Alkohol umgegangen bin. Und da so transparent und ehrlich zu sein, weil wir müssen ja nicht immer oder Frage an dich, ja, das ist so meine Einstellung. Wir können ja sehr gut von den Fehlern anderer und auch von den Fehlern unserer Eltern vielleicht lernen und lernen, dass wir diesen Weg nicht gehen, weil wir wissen, wo das hinführen kann.
Also ja.
Also wenn man das reflektiert und ehrlich und aufrichtig und natürlich dann auch ein anderes Leben vorlebt, dass man eben nicht zu jeder Feier den Alkohol oder Sekt rausholt, um damit anzustoßen, zu jedem Abendessen den Wein. Was kann denn Schule leisten, auch in Bezug auf Prävention und wo sind da vielleicht auch die Grenzen der Schule, weil wir wissen, die LehrerInnen sind auch stark überlastet.
Was jetzt Suchtprävention angeht, kann ich konkret schauen, dass das an meiner Schule suchtpräventives Verhalten ist. Das bezieht sich aber eben auch auf Leistung. Wie gehen die Lehrerinnen mit den Schülerinnen unprinzipiell? Okay. Ich glaube, das ist, was wir bei unseren Schulungen noch immer machen, was halt super wichtig wäre, ist, wenn Lehrerinnen, trotzdem sie schon viel machen, aber Pädagoginnen einfach geschult sind, auch psychische Erkrankungen erkennen zu können. Mhm. Weil Kinder, die Probleme machen, das sind immer Kinder, die Probleme haben. Und da müsste man eigentlich viel früher, das können Lehrerinnen jetzt so nicht leisten. Ne? Aber da gehört viel mehr Aufmerksamkeit hin. Das würde super suchpräventiv sein. Und dann ist es wirklich Früherkennung. Wenn die früh bei uns landen, wenn die früh aufgefangen werden, dann ist das halt wirklich eine gute Maßnahme.
Und das ist wirksam? Gibt es dazu Zahlen oder irgendwelche Daten, wie wirksam diese Maßnahme ist?
Also das ist immer schwierig bei Prävention, überhaupt Prävention zu messen. Ne? Was ist jetzt wirksam? Weil ich kann nie den Gegenbeweis, nicht, ich kann jetzt nicht sagen, jemand hatte eine Weisung bei uns, eine Schulweisung und der ist nicht süchtig geworden später. Ja. Das weiß ich meistens gar nicht. Stimmt. Und selbst wenn ich es wüsste, kann ich nicht sagen, ob das was damit zu tun hat oder nicht. Ja. Also, aber ich glaube, das, was auf jeden Fall wirksam ist, oder das finde ich halt super wichtig, da sind auch manchmal Jugendliche dabei, wo wir wirklich sagen, okay, ich meine, der ist jetzt hier mitgefangen, mitgehangen, der braucht nicht mehr kommen, das ist, da war nichts. Aber wir sehen schon Jugendliche, wo das wichtig ist. Und der Jugendliche, der in der Früh aufwacht und sagt, ah, ich glaube, ich kiffe ein bisschen viel, jetzt suche ich mir mal im Internet raus, wo ich hingehen kann und melde mich dort an. Weiß ich nicht. Gibt's nicht so viele. Ne? Ja. Sondern Jugendliche, die zu uns kommen, kommen immer mit irgendeinem Druck. Ob von den Eltern oder eben von der Schule oder von woanders. Und ich muss sagen, jetzt nach 20 Jahren Suchthilfe, ich bin wirklich eine Freundin von sanftem Druck. Mhm. Weil man weiß das ja von sich selber auch. Es gibt oft Phasen, wo alles wirklich scheiße läuft und man weiß das auch. Und der Schritt, was zu machen oder was zu verändern, ist einfach halt riesig schwer. Und dann ist ein bisschen Druck, das zu machen, eine gute Sache. Mhm. Ich kann niemanden zwingen, sich therapieren zu lassen. Ich kann niemanden zwingen, gesund zu werden. Aber mal einmal wohin zu gehen, kann man schon ein bisschen auch... ein bisschen Druck ausüben, finde ich, ehrlich gesagt, da stehe ich drauf. Das finde ich gut.
Ja. Ja, das verstehe ich gut. Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich denke auch, es ist dann doch eine gute Erfahrung, vielleicht im Nachhinein, wenn dann Jugendliche sehen, ach, die sind ja nett. Und ich kann mit denen sprechen und die sind irgendwie auf meiner Seite. Und ich werde jetzt und ich kann mit den Dingen arbeiten und vielleicht mich auch weiterentwickeln. Das ist jetzt natürlich ein Optimum. Ich weiß nicht, ob Jugendliche dann... Also da beobachtest du das, dass
also ich glaube,
die öfters kommen müssen eigentlich dann sich positiv entwickeln? Oder?
Ja, es gibt alles. Es gibt auch die wir sehen, leider, die sich trotzdem nicht, wo es keine positive Entwicklung gibt, aber es gibt auch wirklich viele, wo es gut läuft. Und eben um die Schleife wieder zu bilden, sowas kann die Suchtprävention in der Schule machen. Wenn wir in Klassen gehen, wir gehen auch sehr viel in Klassen, dann ist ein wichtiger Aspekt, dass die uns kennenlernen. Ne? Die sehen dann, aha, ja, die so und so, die arbeitet in der Suchthilfe, die ist eh okay. Ne? Und wenn ich mal ein Problem habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dorthin gehe. Also das ist einfach auch für Probleme, die später vielleicht auftreten, eine wichtige Erfahrung, dass die sehen, wie... Das ist ja so beängstigend, ne? Suchthilfeeinrichtung, da stellt man sich ja was ganz Furchtbares vor manchmal. Ne? Mhm. Und ist auch eine komische Situation, wenn man dann vor jemandem sitzt und die Person sagt immer, was hast du, fragt einen so aus, ne? Die wohlwollende Psychologin, so wie wir manchmal sind. Ne? Da gibt es ja viele Bilder, die man hat und das ist, glaube ich, einfach ganz gut für die zu sehen, okay, das sind normale Leute, mit denen kann man reden.
Ja. Wie wirksam ist, also ich finde das großartig, dass ihr diese Arbeit macht, aber wie wirksam ist so ein Besuch in einer Klasse einmal? Also ich erinnere mich an meine Schulzeit, wir hatten auch so einen Besuch und da ging es um Zigaretten und wie schädlich das ist und wir sind dann alle froh lachend eine rauchen gegangen.
Ja, sicher, genau. Das weiß man auch, das ist nicht wirksam. Vor allem, was nicht wirkt, ist Abschreckung. Jeder, der Zigaretten raucht, auch jeder Jugendliche weiß, dass das schädlich ist.
Das ist nämlich immer das Ding.
Das bringt nichts.
Genau, also das heißt, was wäre so dein Wunsch auch vielleicht an die Politik? Sei es jetzt über Gelder, die ihr mehr brauchen würdet oder ich weiß es nicht, du hast schon Werbung angesprochen. Alkoholwerbung zu verbieten ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, da sind wir uns einig. Was man aussprechen könnte, das wäre kein Problem im Prinzip, wäre da nicht die Alkoholindustrie mit ihren Interessen. Aber was wären so Dinge, wo du sagst, da gibt's Entwicklungspotenzial, da würden wir gerne hin, dass es nicht bei irgendwie diesem einen Workshop oder so.
Ja, ich meine auch Wunsch ans Christkind, aber natürlich jetzt einerseits politisch wirklich einfache Maßnahmen wie ein Werbeverbot oder auch, dass diese Alkoholfläschchen an der Kasse, dass es das nicht mehr geben darf. Das
alkoholfreie Kasse, Shoutout. Es gibt alkoholfreie Kasse Kampagne in Deutschland. Die wird auch kommt auch zur Sauberart ins Gespräch.
Ja. Ah, super. Ja, finde ich genau. Super, super wichtig.
Für alkoholfreie Kassen ein in Deutschland.
Ja, also würde ich sofort unterstützen, weil das ist wirklich, das ist für die alkoholabhängige Person gemacht. Und das ist wirklich nicht in Ordnung.
Das ist auch neben den Süßigkeiten, die wiederum für die Kinder ausgelegt
sind. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Also das wären so politische, gesetzliche Dinge, die man einfach regeln könnte. Also ich will jetzt nicht zu streng sein, aber also jetzt, dass man im Supermarkt 5 Meter alkoholische Getränke hat, muss vielleicht auch nicht sein. Könnte man auch sich was überlegen, ob man das in anderen Geschäften verkauft oder dorthin gibt, wo man nicht unbedingt vorbeigehen muss. Also ich finde, da hätte ich auch noch ein bisschen Kritik anzubringen.
Das prägt auch Kinder, oder?
Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist so allgegenwärtig.
Alltäglich, neben den Chips und.
Ja, das muss nicht sein. Ja. Und, was jetzt die Schule angeht oder die Prävention überhaupt, wäre super, wenn es mehr Geld geben würde. Ja. Und ich glaube, was halt eben wichtig wäre, wäre einerseits eben dieses, was eh auch passiert, aber es ist halt zu wenig, dieses Verhindern und Früherkennung von psychischen Erkrankungen, weil das ist einfach so eben so ein Risikofaktor auch für die Suchterkrankung. Das heißt, das wäre auch suchtpräventiv, wenn ich da schon ansetze. Und eben ein Konzept, das irgendwie bindend ist für Schulen. Ne? Dass die Schule könnte schon auch was übernehmen, wo jetzt nicht die Psychologin oder die Sozialarbeiterin aus der Suchthilfe in eine Klasse kommen kann und das vermittelt. Das könnten Lehrerinnen einen großen Teil übernehmen. Ich sehe schon unsere Verantwortung bei bestimmten Punkten. Mhm. Und da wäre es natürlich gut, wenn es mehr gibt. Und was auch immer dazu gehört, ist eben Pädagoginnen-Schulung plus Elternabend. Die Eltern müssen immer mit eingebunden werden. Ja. Und dann, wenn es dann genug Ressourcen noch gäbe für die Jugendlichen selber, was zu tun, wäre das toll. Und auch, du hast die Hobby Lobby erwähnt vorher, also schon auch Eltern und Jugendlichen eine Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen, die finanzierbar ist, die leicht erreichbar ist. In Island gibt es eben dieses System, das ist, glaube ich, sogar richtig eine Verpflichtung.
Ein Hobby zu machen.
Ja, also dass die, tatsächlich, also klingt ein bisschen seltsam,
nein,
aber dass die Eltern das wirklich unterstützen müssen und die bekommen auch, ich weiß gar nicht, ob das ein Gutscheinsystem ist oder so, aber die kriegen dafür auch eine Förderung. Und da gibt es richtig so ein, das ist halt auch Island, kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Stadt wie Wien, ne? Das ist ja schon sehr alles abgeschlossen, aber gibt es wirklich das Commitment, dass da die Erwachsenen, die Eltern und so weiter da wirklich mit tun, die Kinder bei dem allen zu unterstützen.
Ja, interessant.
Also solche, ich glaube, es gibt ganz viele Ansätze, wo mehr passieren kann, als jetzt der Fall ist. Und was ich total unterstreichen würde, einmal in eine Schulklasse gehen, wo sonst nichts passiert und dann noch mit abschreckenden Methoden zu arbeiten, also das ist verlorenes, also da ist Geld verloren. Ja. Das, was auch wichtig ist bei Jugendlichen, ist eben die Stärkung der Lebenskompetenzen. Und die Ermöglichung von Perspektiven. Ich kann nicht jemand, der in einer ganz schlechten Situation aufwächst, muss ich auch ehrlich sagen, was soll die Suchtprävention dann auch groß machen? Also das ist dann da sozusagen zu investieren, eben auch in diese Freizeitgestaltung, die Familien nicht alleine lassen mit Schwierigkeiten.
Was hat Island umgesetzt?
Ja, die haben da, glaube ich, wirklich viel gemacht. Mhm. Also ich finde, es ist teilweise, ich habe so Dokumentationen auch nur gesehen, ich war ja nicht vor Ort, wirkt es wie ein bisschen viel Pressure. Und dass die Eltern einfach auch damit ins Boot geholt worden und aufgeklärt worden sind, wie wichtig ist das hinzuschauen und dass man Zeit miteinander verbringt. Ne?
Was wünschst du dir gesellschaftlich im Umgang mit Alkohol?
Oh, da wünsche ich mir so viel. Da wünsche ich mir ganz viel. Also ich habe eh schon gesagt, ne, was jetzt Werbung angeht und so weiter, da wünsche ich mir eigentlich gesetzliche Dinge. Und dann... ich würde mir wirklich wünschen, ich will jetzt gar nicht sagen, ich wünsche mir gar nicht, dass niemand Alkohol trinkt oder dass es das alles nicht gibt. Das ist utopisch und das gehört ein bisschen auch, ein bisschen ein Streben nach Rausch oder auch mal eine Kontrolle loszulassen. Mhm. Glaube ich, wollen Menschen auch und das wird immer ein Thema sein. Mhm. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass das Sucht nicht so stigmatisiert ist. Nicht? Also ich finde auch in Bezug auf Alkohol, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass alle sollen immer mitfeiern, werden mit animiert zum Trinken, es ist immer alles lustig und tralala und da übernimmt die Gesellschaft eigentlich gar keine Verantwortung oder hat eigentlich einen negativen Impact. Aber dann, wenn jemand ein Problem entwickelt, dann sagt man, dann ist es ein individuelles Problem. Ne? Dann sagt man, ah, der ist willensschwach oder eh klar, der kommt aus schlechten Verhältnissen oder der will halt nicht aufhören. Dann wird das der Person so zugeschoben. Und das ist halt super stigmatisierend. Das ist stigmatisierend im öffentlichen Raum, aber genauso, wenn man zum Arzt geht zum Beispiel. Also ich glaube, es passiert so viel Stigmatisierung, dass man sich nicht drüber sprechen traut. Und wenn das nicht so wäre, dann würden unsere Klienten und Klientinnen, ich glaube, teilweise 10, 15 Jahre früher in eine Behandlung kommen. Und das würde echt urviel verhindern, was da an negativen Konsequenzen passiert. Und auch, also ein großer Wunsch wäre von mir wirklich, also, und das ist auch ein Thema, das mich total viel beschäftigt, wie kann man Personen einfach auch ganz früh erreichen? Nicht erst, wenn es eine Suchterkrankung gibt, sondern wie kann ich einen Raum schaffen, wo jemand drüber reden kann, der sagt, ich mache mir irgendwie Sorgen um meinen Alkoholkonsum, ich merke, das ist zu viel, ohne dass das so schambesetzt ist, dass keiner drüber reden kann. Und einen zusätzlichen Effekt hätte das noch, und das fände ich halt auch, ist mir halt ein urgroßes Anliegen, und das schulen wir auch in unseren Schulungen immer, dass ich jemanden anspreche. Ich glaube, man sieht das so oft, dass sich ein Problem entwickelt und keiner traut sich, was zu sagen, weil es eben so schambesetzt ist, weil man jemandem nicht zu nahe treten will, niemanden vorverurteilen will. Wenn das nicht so stigmatisiert wäre, dann könnte man viel früher sagen, hey, du, mir ist aufgefallen, die letzten Male, wie wir uns getroffen haben, hast du immer total viel getrunken. Ich wollte nur sagen, mir fällt das auf und ich mache mir Sorgen. Hm. Und nicht immer wegschauen, bis quasi dann alles schon im Argen ist. Das wären meine absoluten Wünsche für den Umgang mit Alkohol. Und ich finde, da passiert viel, aber da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
Ja, das wäre die beste Prävention, oder?
Ja, also würde ich mega finden, ja. Mhm.
Danke dir, Lisa, für das Gespräch.
Gerne, danke dir für die vielen spannenden Fragen.
So, ihr Lieben, das war's. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich werde mich mit meinem Tee wieder in mein Bett verkrümeln. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Stay healthy. Fühlt euch umarmt oder vielleicht heute besser nicht umarmt. Ja, bleibt gesund. Bis nächste Woche Donnerstag. Habt eine schöne Woche. Genießt ein bisschen die Frühlingssonne. Wir hören uns ganz bald wieder. Eure Linda von Sober Art.